Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Es ist das 19. Jahrhundert, als ein junger französischer Priester nach China reist. Seine Mission, das in Europa nahezu naturkundlich unbekannte ferne Land zu erkunden. Schnell stößt er auf eine Sensation, ein schwarz-weißer Bär, der noch nie zuvor von den Naturkundlern beschrieben wurde. Er nennt ihn Ursus melanoleucus, also so viel übersetzt wie schwarz-weißer Bär. Ein Irrtum, denn der Panda-Bär ist mit Bären überhaupt nicht verwandt. Wie kommen Tiere zu ihren wissenschaftlichen Namen? Werden überhaupt noch zukünftig neue Arten entdeckt? Darüber spreche ich mit Michael Ohl, er ist Wespenforscher und Taxonom. Ich bin Anne Baum und ihr hört Schneller Schlau, den Wissenspodcast von PM.
Hallo.
Bevor wir später nochmal auf den Panda-Bären zurückkommen, der ja kein Bär ist, ganz kurz erklärt, was ist denn Taxonomie überhaupt?
Ja, Taxonomie, das ist die Wissenschaft der Entdeckung, Beschreibung und Benennung von Arten. Das heißt, im Rahmen der Taxonomie befassen sich die Wissenschaftler damit, welche Arten es auf der Welt gibt, woran man sie erkennt oder unterscheidet und wie und welchen wissenschaftlichen Namen sie tragen müssen.
Jetzt gibt es ja vermutlich tausende verschiedene Arten. Weiß man, wie viele es insgesamt gibt?
Ja, wir wissen es nur ungefähr. Also es gibt keinen, also bei den Tieren zumindest, gibt es keinen verlässlichen und vollständigen Katalog, obwohl es inzwischen so eine Internetinitiative Catalog of Life gibt, die versucht, alle Namen zusammenzutragen. Wir denken, dass es ungefähr 1,2 bis 1,5 Millionen Tierarten sind, die bis heute schon beschrieben worden sind.
Eine wahnsinnig große Zahl. Jetzt mal angenommen, ich würde losziehen und eine neue Spinnenart oder Wespenart entdecken. Wie schließe ich denn aus, dass dieses Tier nicht schon einmal geschrieben wurde und ja, vielleicht es mir auch ähnlich ergeht wie dem Priester, der aus den Panda-Bären einen Bären machte? Also wie schließe ich aus, dass es diese Art nicht schon einmal gibt?
Ja, man muss natürlich, wenn man eine Tierart entdeckt, von der man denkt, dass sie neu ist und noch unbeschrieben ist, muss man natürlich nicht das gesamte Tierreich mit dieser Art vergleichen. Also es macht natürlich keinen Sinn, ein Säugetier zum Vergleich heranzuziehen, sondern man beschränkt sich dann schon auf die Spinnen. Und dann tut man gut daran, sich vielleicht mit Spezialisten zu unterhalten oder es gibt natürlich auch Fachliteratur, die es einem ermöglicht, herauszubekommen, wo in der Hierarchie der Spinnen, also um beim Spinnenbeispiel zu bleiben, diese Spinne, die man da entdeckt hat, eigentlich steht. Und dann muss man in der Regel sie dann nur noch mit einer limitierten Zahl von Arten vergleichen. Aber es ist natürlich nötig, sich ein bisschen in die Fachliteratur einzulesen und vielleicht auch die Sammlungen in den Naturkundemuseen zu besuchen, wo ähnliche Spinnen vorhanden sind.
Das heißt, man grenzt sich sozusagen ein Von den Spinnen wird Kleinarts und Unterarten. Okay, jetzt werden ja jedes Jahr rund 18.000 Tier- und Pflanzenarten neu entdeckt. Ich habe mal in die Namen reingeschaut, da gibt es teils sehr absurde Namen. Also es gibt eine Graswespenart, die AHH heißt, eine Prachtlibelle namens Umma Gumma nach einem Album von Pink Floyd und eine Meeresschnecke namens Buffonaria Boris Beckeri. Wie kommen denn die Tiere zu ihren Namen?
Ja, die Namen können die Wissenschaftler, die diese Arten entdecken und veröffentlichen, im Grunde frei wählen. Also da gibt es, da sind der Kreativität fast keine Grenzen gesetzt. Also man kann Merkmale nehmen oder geografische Herkunft, aber auch Leidenschaften nach Musikern oder Herr der Ringe Figuren. Oder da sind die Wissenschaftler ganz kreativ. Und diese Namen, die gelten erst dann, wenn sie publiziert sind. Also das ist im Grunde der Taufakt, diese Publikation. Und die Bildung dieser Namen, die unterliegt bestimmten Regeln, die in den sogenannten Nomenklaturregeln dann festgelegt sind. Aber welchen Namen man wählt, das ist fast frei.
Wie sind denn die Namen aufgebaut?
Ja, eine Art besitzt immer einen zweiteiligen Artnamen. Der erste Teil, der groß geschrieben wird, der ist der sogenannte Gattungsname. Also Beispiel ist Homo sapiens, also unsere eigene Art. Das ist ja ein bekannter Name. Also Homo ist dann die Gattung und wird groß geschrieben. Und sapiens ist der eigentliche Artname, der wird klein geschrieben. Und so sind alle Artnamen im Grunde erstmal aufgebaut.
Sind das immer lateinische Namen? Also für mich als Laie klingt das immer, als wäre es alles lateinisch.
Ja, ist es tatsächlich nicht. Also man sagt das immer so, das sind lateinische Artnamen, aber besser würde man sagen, es sind altsprachliche Artnamen. Viele stammen aus dem Griechischen, aber sie stammen tatsächlich aus diesen alten Sprachen Latein und Griechisch. Und die Nomenklaturregeln verlangen, dass die Namen, aus welcher Herkunft sie auch immer stammen, latinisiert werden, zumindest unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, die kriegen dann eine lateinische Endung und dann kann man sie auch deklinieren und so. Also da gibt es verschiedene Regeln, aber dann werden sie latinisiert. Aber der Ursprung der Artnamen ist häufig griechisch oder auch aus einer anderen Sprache.
Ich habe ja gerade verschiedene Namen genannt, also die Meeresschnecke Buffonaria Boris Beckeri ist ja erstmal ein Name, der ungewöhnlich ist, der an eine bekannte Person erinnert und vielleicht auch dieser eher vermutlich unscheinbaren Meeresschnecke so ein bisschen so einen Hauch von, ja, ich will jetzt nicht sagen von Hollywood, aber zumindest einen ungewöhnlicheren Namen gibt, als wahrscheinlich das Tier selber ist und vielleicht die Schnecke ja auch charismatischer macht. Wie oft steckt denn da ein Wille dahinter, sozusagen dem unscheinbaren Tier mehr Raum zu geben, Glanz ist das Wort.
Ja, das ist schwer zu sagen. Also was jetzt die Intention des jeweiligen Autoren ist. Manchmal schreiben die Wissenschaftler in ihren Publikationen etwas dazu. In der Regel ist es aber eher umgekehrt. Also Boris Beckeri zum Beispiel, das ist ja eine Schnecke. Das steht also ein bisschen im Gegensatz zu der Schnelligkeit des Tennisspielers. Und das ist natürlich so ein bisschen ironisch gemeint. Es gibt eine Motte, die nach Donald Trump benannt ist und die eine etwas goldene Haartolle hat. Und so, das sind schon ironische Namen. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass diese Arten tatsächlich besonders viel Glanz durch ihre prominenten Artenpaten bekommen. Na, also manchmal vielleicht schon. Also es gibt auch eine Fliege, die nach Beyoncé genannt ist, die so ein goldenes Hinterteil hat. Da ist das vielleicht so. Aber ist unterschiedlich.
Na gut, das sind dann immer die Namen, die ab und zu mal durch die Medien einmal geistern und man sieht das Tier. Jetzt ist es ja wahrscheinlich eher ruhmreich oder eine Meeresschnecke, die nach Boris Becker benannt wird, würde ich jetzt mal sagen, ist eher harmlos. Es gibt aber auch einen unscheinbaren Laufkäfer, der in Slowenien haust. Und zwar heißt der Anophoptalus hitleri, ist also nach Hitler benannt. Gibt es denn unter Taxonomen oder in der Wissenschaft eine Art Ehrenkodex, wie Tiere nicht benannt werden dürfen?
Ja, es gibt in den internationalen Nomenklaturregeln tatsächlich zumindest die Empfehlung, keine ehrverletzenden oder ethisch fragwürdigen Namen zu verwenden. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu entscheiden, was ist jetzt tatsächlich moralisch oder ethisch fragwürdig. Bei Hitler würde man sicherlich unter den Wissenschaftlern eine Mehrheit finden, die sagen würden, eigentlich wollen wir das nicht, dass eine Tierart nach Hitler benannt ist. Bei anderen Personen ist es vielleicht ein Gegenstand von Diskussionen. Da weiß man nicht so richtig. Also der eine sieht das als fragwürdig an, für den anderen eher nicht. Donald Trump ist ein gutes Beispiel. Da wird das auch diskutiert, dass nämlich wenn man Republikaner fragen würde, der würde vielleicht sagen, oh, super toll. Und ein Demokrat würde vielleicht sagen, schwierig. Deshalb mischen sich im Grunde die Nomenklaturregeln da nicht ein. Aber sie empfehlen, auf solche Dinge zu achten.
Wie sieht das mit dem eigenen Namen aus?
Ja, das ist ähnlich. Also da gibt es auch keine verbriefte Regelung. Aber es ist nicht üblich, was im Gegensatz zu dem, was viele Menschen denken, dass man eine Art nach sich selber benennen kann. Also das macht man nicht. Das gehört sich nicht, sondern die Namen, wenn man nach Personen, die Arten überhaupt nach Personen benennt, sind immer Widmungsnamen. Also man benennt eine andere Person, vielleicht weil sie einem was Gutes getan hat oder nach der eigenen Oma kann man auch eine Art benennen. Oder eben nach einem Mäzenen oder so, aber nicht nach sich selbst.
Mhm. Genau, der Hitlerkäfer, hat man dann überlegt, ihn umzubenennen?
Ja, diese Diskussion gibt es tatsächlich und er ist auch nicht der einzige moralisch fragwürdige Name in der Zoologie. Also es gibt auch Fossilien und Dinosaurier hier bei uns im Museum für Naturkunde in Berlin, der nach jemandem benannt wurde, den man mit Fug und Recht als Kriegsverbrecher bezeichnen kann, Leto Vorbeck. Und diese Diskussion wird geführt. Die Nomenklaturregeln, die bestimmen, wie mit Namen umgegangen werden muss, die sehen dafür keine Regel vor, also dass ethisch fragwürdige Namen korrigiert werden könnten. Also es gibt viele Gründe, warum man einen Namen korrigieren könnte, den aber nun gerade nicht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich ein großes Bedürfnis im Moment, mit solchen fragwürdigen Namen irgendwie umzugehen, so wie Straßennamen in Berlin ja auch umbenannt werden. Und diese Diskussion wird gerade aktiv geführt und auch die Nomenklaturkommission, die hinter diesen Regeln steht, die beschäftigt sich damit gerade. Im Moment lassen das die Namen nicht zu, aber ich bin sicher, dass die Kommission dazu irgendeine Lösung mal in der Zukunft finden wird.
Wann darf man denn den Namen ändern?
Man darf ihn zum Beispiel ändern, wenn versehentliche Fehler passiert sind. Also beispielsweise muss der Artname immer klein geschrieben werden oder wenn man ihn groß schreibt, darf man den automatisch ändern. Bestimmte Bildungsregeln, wenn die nicht eingehalten werden. Und es gibt eine ganze Reihe von Regeln, auch Publikationsdatum, zum Beispiel der älteste Name ist immer der gültige. Und wenn dann später noch dieselbe Art nochmal beschrieben worden ist, dann gilt der Name dann nicht mehr. Und also gibt es eine ganze Menge Fälle, in denen den Artnamen dann andere Namen bekommen oder der Name geändert wird. Aber aufgrund dieser ethischen Probleme, die ja auch schwer zu beurteilen sind, geht das zurzeit zumindest noch nicht.
Mhm. Okay, jetzt sind Sie ja Wespenliebhaber. Haben Sie selber denn schon mal eine Wespe benannt?
Ja, ich habe eine ganze Menge Wespenarten entdeckt und auch schon benannt. Das ist auch eigentlich gar nicht verwunderlich. Also die Artenvielfalt von Wespen und deren Evolution ist im Grunde von der biologischen Seite her mein Forschungsschwerpunkt. Und es gibt von der Gruppe, an der ich arbeite, ungefähr schon 10.000 Arten. Also es ist eine ganz schön große Gruppe, aber es gibt viele tausend noch unentdeckte Arten. Ja, da habe ich auch schon, weiß nicht, ungefähr 50 Arten entdeckt, beschrieben und benannt.
Haben Sie sich da besonders über eine spezielle Wespe gefreut?
Na, die haben unterschiedliche Geschichten natürlich und auch die Namen, die ich dann vergeben habe, die haben unterschiedliche Quellen. Und ich habe mal eine Wespenart aus Indonesien von der Insel Sulawesi entdeckt. Die wurde dann in der Presse auch ziemlich aufgegriffen. Die wurde dann als Monsterwespe bezeichnet. Mhm. Eine ziemlich große, pechschwarze Wespe mit schwarzen Flügeln. Sieht schon ein bisschen furchterregend aus.
Was ist Ihr wissenschaftlicher Name?
Megalara Garuda heißt die. Garuda, das ist das mythische Wappentier Indonesiens. Deshalb haben wir diesen Namen gewählt, um Indonesien da so ein bisschen zu ehren als Herkunftsland der Wespe. Aber die Tiere, die ich entdeckt hatte, die sind schon 1930 hier im Naturkundemuseum mal gelandet nach einer Expedition auf Sulawesi. Und zeitgleich hatte eine amerikanische Kollegin neue Tiere gefangen. Und wir haben entdeckt, dass wir dieselbe Art vor Augen hatten und haben die dann zusammen beschrieben. Und das war eigentlich besonders durch diese Verbindung aus historischer Sammeltätigkeit und heutiger Sammeltätigkeit eigentlich eine schöne Geschichte.
Das heißt, Sie neigen aber eher, sage ich mal, zu Namen, die harmloser sind oder nicht ganz so glanzvoll. Das ist jetzt fies gesagt, aber
Ja, das ist tatsächlich so. Also es gibt schon auch Namen, die ich verwendet habe, die dann in der Öffentlichkeit auch ein bisschen Aufsehen erregt haben. Ich habe auch mal eine Grabwespe benannt, indem wir Besucher des Museums während einer langen Nacht der Museen haben abstimmen lassen über den neuen Artnamen dieser Wespe. Und rausgekommen ist dann Ampulex Dementor nach den Dementoren in Harry Potter.
Harry Potter, ja, das kenne ich.
Genau, und das hat natürlich ein bisschen Aufsehen erregt. War auch klar, dass die Besucher den wählen würden. Aber die meisten Arten, die ich bislang entdeckt und benannt habe, die haben tatsächlich eher etwas konservativere Namen. Also die beziehen sich auf bestimmte Merkmale, auf das Äußere, auf die Färbung oder auf die geografische Herkunft.
Mhm. Welche Bedeutung hat denn die Namenstaufe für die Tiere?
Ja, es ist tatsächlich so, dass besonders diese wenig bekannten Tierarten, das ist natürlich die Mehrheit, also die ganzen Würmer und Schnecken und auch Wespen natürlich, sind der Allgemeinheit eher weniger bekannt. Die tauchen aber natürlich in Artenlisten, in roten Listen, in Verzeichnissen der Tiere einer bestimmten Region auf. Und dort werden Arten nur dann aufgelistet, wenn sie einen wissenschaftlichen Namen tragen. Und man kann im Grunde sagen, dass zumindest aus Sicht der Wissenschaft, nach unserem westlichen Wissenschaftsverständnis, Arten erst dann überhaupt existieren, wenn sie benannt sind. Also ich kenne auch Dutzende von Wespenarten, die noch unbeschrieben sind. Aber dadurch, dass ich noch nicht dazu gekommen bin, sie zu beschreiben und zu benennen, sind die quasi nicht existent. Die existieren nur in meinem Kopf. Sie existieren natürlich auch in der Natur. Aber es gibt für andere Wissenschaftler keine Möglichkeit, sich mit ihnen zu beschäftigen. Erst durch diesen Taufakt werden sie für andere Wissenschaftler zugänglich und werden Gegenstand der Wissenschaft.
Wie verändert sich denn das Verhältnis von Mensch und Tier durch die Benennung?
Ja, die Menschen nehmen dann überhaupt erst diese Arten wahr. Also man kann natürlich im Grunde behaupten, dass man da irgendwas gesehen hat oder irgendwas entdeckt hat und man kann auch darüber sprechen. Aber dadurch, dass man auch gezwungen ist, das dann in Form einer gedruckten Publikation erst in die Welt zu setzen, also diesen Taufakt, manche bezeichnen sogar die Publikation als Taufschein der frisch getauften Art, bekommt sie überhaupt erst diese Existenz und kann dann Gegenstand von Diskussionen, weiterer Forschung oder eben auch der roten Listen werden. Also die, und wenn Arten keine Namen haben, können sie auch nicht in roten Listen auftauchen.
Das heißt, die Benennung eines Tieres ist auch eine Art, sozusagen sie zu schützen. Und es ist vermutlich auch ein Rennen, also gerade bei den Insekten sterben ja viele Insekten aus. Das heißt, indem man das Tier erfasst, wird es überhaupt erst möglich, vielleicht auch zu merken, dass sie ausstirbt, oder?
Ja, genau. Also wenn man so Schutzmaßnahmen aufstellen möchte, man kann natürlich Habitate schützen. Das ist sowieso erstmal wichtig. Und das wird ja auch politisch sehr viel gemacht, dass Lebensräume geschützt werden oder ganze Großregionen geschützt werden. Aber wenn man sich mit Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten beschäftigen will, dann muss man überhaupt das wissen, dass es diese Art gibt und welches ihre Bedürfnisse sind. Und all diese Fragen, also wo leben die Arten, sind sie geschützt, sind sie gefährdet, wie kann man sie schützen, was tun sie überhaupt? Für diese Fragen braucht man als Grundlage erstmal einen wissenschaftlichen Namen. Also das ist der Beginn quasi eines ganzen Forschungsprogramms für all diese Arten.
Genau, ich hatte auch mal das Zitat gelesen, Taxonomie ist der Schlüssel zum Leben. Was ist damit gemeint?
Ja, das ist ein bisschen plakativ im Grunde, das, was ich gerade schon gesagt habe. Also wenn wir die Artenvielfalt der Erde verstehen wollen, und die Arten sind ja im Grunde so die Player, die wichtigsten Figuren in Ökosystemen, die interagieren miteinander, die funktionieren miteinander. Und wenn man all das verstehen will, wie Ökosysteme funktionieren, muss man auch verstehen, welche Arten darin vorkommen. Und da ist die wissenschaftliche Entdeckung erstmal natürlich und dann Benennung und Beschreibung die Grundvoraussetzung. Man kann diese ganzen Biowissenschaften im Grunde nicht betreiben, wenn diese Arten, mit denen man sich beschäftigt, nicht vorher dingfest gemacht wurden durch die Benennung. Und dann wissen auch, das ist ja ein internationales Benennungssystem. Also das heißt, wenn ich eine Art entdecke und benenne, dann kann jeder auf der Welt mit diesem Artnamen und meiner Vorstellung davon, wie diese Art aussieht, arbeiten.
Mhm. Jetzt ein anderes Thema. Wir sitzen ja beide gerade im Naturkundemuseum in Berlin, beziehungsweise in einem Seitengebäude. Kann ich denn vor meiner Haustüre zum Beispiel in Berlin überhaupt noch unbekannte Arten entdecken oder muss ich dafür gleich nach Peru reisen?
Also Mitteleuropa ist der sicherlich am besten erforschte Bereich der Erde. Das hat natürlich historische Gründe. Also die wissenschaftliche Taxonomie, die ist 250 Jahre alt, geht also zurück bis auf Carl von Linné 1758. Das ist so der Beginn der wissenschaftlichen Benennung. Und seitdem haben Wissenschaftler, Laienwissenschaftler, Profiwissenschaftler, alle möglichen, an der einheimischen Fauna und Flora gearbeitet. Es werden immer wieder neue Arten entdeckt hier bei uns auch, aber das sind meistens sehr versteckt lebende Arten oder welche, die man nur durch genetische Untersuchungen unterscheiden kann. Also wenn Sie ganz scharf darauf sind, eine neue Art zu entdecken, würde ich nicht in Deutschland suchen, sondern dann würde ich tatsächlich in die tropischen Regenwälder oder in die Wüsten Australiens oder so fahren, da wo wirklich Hunderte, Tausende von Arten auf ihre Entdeckung warten.
Mhm. Okay, schade. Das heißt, ich werde trotzdem vielleicht jetzt mal Ausschau halten. Dann erstmal danke für das Gespräch. Und ich fasse zusammen, die Artennamen bestehen immer aus zwei Bestandteilen und die Namensgebung ist, wie wir gerade gehört haben, alles andere als trocken. Und wenn dann mal demnächst auch eine Spinne, Maus oder Vogel schneller Schlaui heißt, dann habe ich vielleicht hier doch noch eine neue Art entdeckt. Also hört wieder rein und wer Wissenschaft auf die Kralle haben will, der kann das schneller Schlau Heft und das Magazin auch im Kiosk kaufen.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.